liturgische Quartett aus Graz.
Wir sind
Bruno Almer,
Elisabeth Fritzl,
Peter Ebenbauer
und Saskia Löser.
Herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres liturgischen Quartetts, heute mit Peter Ebenbauer und Elisabeth Fritzl. Das Sakrament der Taufe war noch gar nie Thema in unserem Podcast. Das nehmen wir zum Anlass, dass wir gleich zwei Folgen dazu aufnehmen. Lieber Peter, kannst du uns etwas über die Ursprünge der christlichen Taufe erzählen?
Ja, vielen Dank, Elisabeth. Tatsächlich ist es höchst an der Zeit, dass wir auch einmal über die Taufe sprechen. Sie ist ja immerhin das Sakrament, durch das Menschen in die christliche Kirche hinein getauft werden und Mitglieder der Kirche werden. Es steckt in der Taufe aber noch viel mehr drinnen, was wir theologisch, aber auch historisch ein wenig erörtern können. Und es ist tatsächlich so, dass die Anfänge der christlichen Taufe zunächst einmal mit der Kirche noch gar nichts zu tun haben, sondern dass die Anfänge der christlichen Taufe im Judentum liegen. Und zwar in der Gestalt Johannes des Täufers, über den wir im Neuen Testament sehr viel erfahren, und der tatsächlich eine historische Figur gewesen ist, ein prophetischer Mensch, der im Judentum der damaligen Zeit eine sehr radikale Umkehrbewegung propagiert hat. Johannes der Täufer war so etwas wie ein Prophet am Rand der Wüste, von dem wir wissen, dass er einen Schülerkreis um sich hatte, eine sogenannte Johannesschule, und der offensichtlich in einer Lage als Prophet aufgetreten ist, in der es für viele Gruppen aus dem jüdischen Volk damals um eine Art Entscheidung gegangen ist, nämlich eine Entscheidung, sich dem Gott Israels wieder neu zuzuwenden und dadurch eine bessere Zukunft für sich und für das ganze Volk zu erhoffen. Und Johannes der Täufer hat am Jordan gewirkt. Der Jordan ist jener Fluss, der ins gelobte Land hineinführt. Und er hat dort seine Predigttätigkeit verbunden mit einem sehr sprechenden Zeichen, mit dem Zeichen des Übergießens mit Jordanwasser und des Hindurchgehens durch den Fluss Jordan zur Reinigung und zur Erneuerung der Beziehung mit Gott, aber auch um einen neuen Zugang in das gelobte Land zu erhalten. Das gelobte Land steht hier für eine segensreiche Zukunft für das Volk Gottes, das in eine neue, gute Zukunft gehen kann. Und diese Predigt Johannes des Täufers hatte einige sehr strenge Aspekte, aber auch den Aspekt einer neuen, guten Zukunft. Es war verbunden mit Buße und mit Umkehr und mit dem Gericht Gottes. Da gibt es von Johannes dem Täufer sehr strenge Gerichtsworte. Und für alle, die nicht umkehren, sagt er eigentlich an, dass Gott ihnen eine gerechte Strafe zufügen wird, wenn sie von ihren Sünden nicht loslassen. Aber für alle, die umkehren und die sich wieder neu auf Gott ausrichten, hat er eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, nämlich ein neues Verhältnis zum Reich Gottes zu gewinnen und das gelobte Land als Metapher für eine gute Zukunft für sich zu gewinnen. Offensichtlich hatte diese prophetische Figur viel Zuspruch und viele Leute kamen dort zum Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen und dieses Zeichen der Reinigung und der Umkehr für sich selbst zu aktivieren. Es war dieses Ritual, das sich später in der christlichen Taufe erhalten hat, bei Johannes dem Täufer ein prophetisches Zeichen, das vermutlich nicht auf irgendwelche groß vorgegebenen liturgischen Rituale aufgebaut hat, sondern das diese prophetische Gestalt dort am Jordan wirklich als ein Zeichen der Erneuerung und als etwas Einmaliges praktiziert.
Aber was hat das jetzt mit Jesus oder dem Christentum zu tun?
Ja, da müssen wir jetzt aus dem Neuen Testament heraus auf die Episode zu sprechen kommen, die sehr eindrücklich geschildert wird, nämlich, dass sich Jesus selbst von Johannes dem Täufer taufen hat lassen. Die Taufe Jesu im Jordan ist ein wichtiges Ereignis, das in den Evangelien erzählt wird, um darzustellen, wer Jesus ist und wer Jesus auch im Vergleich zu Johannes dem Täufer ist. Wir feiern ja ein eigenes Fest, Taufe Jesu, am Ende der Weihnachtsfestzeit. Und da wird diese Geschichte sehr eindrücklich als Evangelium vorgestellt in der Liturgie, wo nämlich angesichts der Taufe Jesu im Jordan sich der Himmel öffnet und eine Stimme aus dem Himmel spricht: Seht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich gefallen. Und es erscheint der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und bezeugt, dass Jesus der geistbegabte Mensch schlechthin ist und dass zwischen Jesus und seinem Vater eine ganz besondere Beziehung besteht, die ihn auch dazu bewegt, seine Botschaft und seine Mission dann unabhängig von Johannes dem Täufer fortzusetzen. Also die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer markiert jenen Punkt, an dem Jesus selbst dann seine Botschaft und seine Mission beginnt. Und sie stellt Jesus wirklich als Sohn Gottes vor, der im Auftrag Gottes seine Botschaft dann weiterführen wird. Johannes der Täufer und Jesus sind zwei große Gestalten, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen, und das wird im Neuen Testament dann auch sehr deutlich gemacht, dass Johannes der Täufer der große Vorläufer für den Messias ist, für Jesus, der als Christus dann auch sich als Sohn Gottes offenbart. Und Johannes muss sozusagen kleiner werden und Jesus, der Christus, muss groß werden. Das steckt auch sehr stark in diesen Erzählungen über das Verhältnis zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Dass Jesus sich im Jordan taufen lässt, weist auch hin auf seine Menschheit und seine Menschlichkeit, da er sich auch dieser Reinigung und Erneuerung, die Johannes der Täufer predigt, unterwirft und auch diesen Weg der Reinigung, der Umkehr und der Erneuerung geht. Was allerdings dann für die Taufe innerhalb der christlichen Gemeinschaften sehr, sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass dazwischen das ganze Leben Jesu liegt und auch sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung, und dass erst nach diesen österlichen Geschehnissen offenbar eine Taufpraxis innerhalb der christlichen Kirche beginnt. Jesus selber dürfte wahrscheinlich nicht getauft haben, auch vielleicht, weil er sich von Johannes dem Täufer unterscheiden wollte, weil er ja seine eigene Schule, seine eigene Bewegung gegründet hat und weil er sehr viele andere Heilszeichen gesetzt hat, mit seinen Heilungen, mit seinen sehr anschaulichen Gleichnissen, Predigten, mit seinen Gesten, die er gemacht hat. Und es ist doch sehr interessant, dass Jesus, der zwar selbst nicht getauft hat, dann für seine Anhängerinnen und Anhänger, aber doch mit diesem Anknüpfungspunkt seiner Taufe im Jordan dieses Einführungsritual in die christliche Gemeinschaft dann als Taufe weitergeführt wurde.
Aber wie hat sich dann die Taufe zu einer Liturgie entwickelt?
Ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte, die ein paar Jahrhunderte lang dauert. Wenn man ins Neue Testament noch einmal hineinschaut, dann finden wir dort unterschiedliche Kontexte, in denen relativ spontan auch getauft wird. Man kann denken an die Pfingstpredigt von Petrus, die in der Apostelgeschichte geschildert wird, und dann heißt es: Viele bekehrten sich und wurden getauft. Und dann steht aber nicht mehr darüber, wie diese Taufe genau vonstatten gegangen ist. Oder auch die Geschichte mit dem äthiopischen Kämmerer, der von Philippus eigentlich die Botschaft Jesu hört und dann eingeführt wird in den Jesusglauben, und wo Philippus dann sagt: Ja, wenn du das glaubst, dann kannst du getauft werden, und an Ort und Stelle wird der äthiopische Kämmerer dann an einer Wasserstelle getauft. Und so gibt es auch noch mehr Taufgeschichten im Neuen Testament, aus denen wir aber noch keine entwickelte Liturgie herauslesen können. Und das dauert offensichtlich eine relativ lange Zeit, bis sich eine Taufliturgie herausentwickelt, die dann zum Ausgangspunkt des Taufsakraments wird, wie es dann in den verschiedenen Konfessionen sich ausprägt. Und das hat sicher damit zu tun, dass das Christentum zunächst in kleineren Gemeinschaften an vielen unterschiedlichen Orten und regional mit unterschiedlichen Bräuchen sich konstituiert. Und in diesen Gemeinden gibt es zwar eine gewisse Übereinkunft darüber, dass zum Christwerden ein Umkehrritus gehört, der dann auch mit Wasser verknüpft wird und der ganz, ganz stark eine österliche Note trägt. Und dafür ist wahrscheinlich eine Stelle aus dem Brief des Apostels Paulus im Römerbrief höchst wichtig, wo nämlich Paulus sagt, wir alle, die wir getauft sind, wir sind mit Christus mitgestorben in seinen Tod hinein und mit ihm werden wir auch mit auferstehen zu einem neuen Leben. Und von dieser theologischen Deutung der Taufe her müssen wir dann auch das Sakrament der Taufe im Christentum verstehen, wo es nämlich darum geht, durch die Taufe mit dem auferstandenen Christus verbunden zu werden. Ein Leben, das durch Reinigung, Umkehr und Erneuerung hindurch verbunden wird mit dem unzerstörbaren Licht und Leben durch den auferstandenen Christus und durch seinen Geist, in dem wir mit Christus verbunden sind. Und das wird dann zum Kern der christlichen Tauftheologie. Und die Taufe selber entwickelt sich dann immer mehr zu einer sehr reichen Liturgie, in der der Wasserritus im Mittelpunkt steht, nämlich der Wasserritus, der ursprünglich von Johannes dem Täufer herkommt und der im Christentum dann auf Jesu Tod und Auferstehung und die Verbindung mit diesem neuen Leben des Auferstandenen gedeutet wird. Und zu diesem Wasserritus kommen dann noch andere Rituselemente hinzu, die auch sehr bedeutsam sind und die ergänzend zum Ausdruck bringen, was die christliche Taufe bedeutet. Und diese Rituselemente sind einerseits unterschiedliche Salbungen mit Salböl und andererseits eine sehr starke Lichtsymbolik, die in die Taufliturgie integriert wird, im Zusammenhang mit dem Licht der Auferstehung, und damit im Zusammenhang wiederum mit dem Osterfest.
Aber war es nicht auch lange Zeit so, dass ausschließlich in der Osternacht getauft wurde?
Ja, die Osternacht hat sich im Lauf der Liturgiegeschichte der ersten Jahrhunderte zu einem ganz, ganz wichtigen Tauftermin entwickelt. Und wir haben viele Schriften aus der alten Theologiegeschichte, in denen von einer ganz, ganz feierlichen Taufe von größeren Gruppen von Katechumenen in der Osternacht erzählt wird. Die Katechumenen, das sind die Menschen, die sich angemeldet haben, die Christ werden wollen, die sich in die christliche Gemeinschaft eingliedern möchten und die dann in einer großen gemeinsamen Taufliturgie als Teil der Osternacht in die Kirche aufgenommen werden. Vermutlich war die Osternacht nicht der einzige Tauftermin, den es gegeben hat. Da muss man auch mit regionalen Unterschieden rechnen. Es ist auch bezeugt, dass im Zusammenhang mit dem Fest der Taufe des Herrn auch getauft wurde. Aber für die Tauftheologie bleibt trotzdem entscheidend die Verknüpfung zwischen Ostern und Taufe. Und das wird natürlich am stärksten dann deutlich durch diese große Liturgie der Osternacht mit der Taufe von vielen Menschen, die sich da vorbereitet haben auf dieses große Sakrament. Und wir haben in der alten Kirche ein sehr wichtiges Dokument aus dem 3. Jahrhundert. Das ist die sogenannte Kirchenordnung Traditio Apostolica, in der eine solche entfaltete Taufliturgie in der Osternacht sehr detailreich geschildert wird. Und zu dieser Taufliturgie gehört natürlich zunächst einmal eine lange Vorbereitung und dann in der Fastenzeit eine intensive, nähere Vorbereitung, auch wirklich mit den Motiven der Umkehr und der Buße. Und dann gibt es vorbereitend auf die Osternacht liturgische Feiern, in denen auch der Schutz vor dem Bösen und die Abkehr von allem Bösen gefeiert wird. Und das ist verbunden worden mit bestimmten Salbungen, die Schutz vor dem Bösen symbolisieren. Salbungen mit gewöhnlichem Olivenöl, das sind dann die sogenannten präbaptismalen Salbungsriten, also die Salbungsriten, die schon vor der Taufliturgie stattfinden. Und zur Taufe selbst in der Osternacht mussten die Täuflinge dann zunächst ihren Glauben bekennen und dem Bösen absagen. Und sie wurden dann hineingeführt in das Taufwasser, in das Taufbecken. Das konnte relativ tief sein und entweder so gestaltet, dass man wirklich untergetaucht wurde, also sich hineingelegt hat unter Wasser, oder dass man ganz am ganzen Körper mit Wasser übergossen wurde, und zwar dreimal mit der Taufformel: Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese trinitarische Gestalt der Taufe mit dem dreimaligen Untertauchen oder Übergießen und mit dem Bekenntnis zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die setzt sich in der Kirche überall durch und geht zurück auf die Taufformel am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo der auferstandene Christus spricht: Geht hin zu allen Völkern und bekehrt sie und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber nach diesem Wasserritus, wenn wir jetzt noch kurz weiterschauen, wie das im 3. Jahrhundert beschrieben wird, in dieser Traditio Apostolica, dann kommen die Täuflinge aus dem Taufbad heraus und dann werden sie abgetrocknet und feierlich gesalbt mit einem duftenden Salböl, das ihre Verbindung mit dem auferstandenen Christus jetzt noch einmal ganz, ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Im Taufbecken stirbt sozusagen der alte Mensch, und aus dem Taufbecken heraus kommt der neue Mensch, der in der Verbindung mit Christus, dem Auferstandenen, einer neuen Schöpfung entgegengeht. Auch mit der Hoffnung auf das ewige Leben nach dem Tod, aber schon in diesem Leben mit dem Licht der Auferstehung als ganz großes Hoffnungszeichen in die christliche Gemeinschaft hineingeführt wird. Und diese Symbolik, die mit Christus verbindet, ist einerseits eben dieses Salböl, das Chrisam, das Duftöl, das auf Christus, den Gesalbten, hinweist, der ja als Messias, der Gesalbte, und Christus heißt übersetzt nichts anderes als der Gesalbte, der große König des Reiches Gottes ist, der zugleich von Gott herkommt und im Wesen Gottes her gründet. Das heißt, die Neugetauften werden wie Christus gesalbt und damit in die Wirklichkeit des auferstandenen Christus hineingestellt. Und zu dieser österlichen Symbolik kommt dann noch das weiße Kleid, das eigentlich jenes Lichtkleid ist, das im Neuen Testament mit der Auferstehungswirklichkeit verbunden ist, beziehungsweise mit der Verklärung Christi, die auch auf seine ewige Existenz beim Vater hindeutet, und die Taufkerze, das Licht der Taufe, die ja von der Osterkerze her ihr Licht empfängt, ist natürlich auch in dieser Lichtsymbolik mitzusehen als ein Anteilhaben an der Wirklichkeit der Auferstehung. Die Taufe wurde übrigens in der alten Kirche auch gerne als Erleuchtung bezeichnet, als Photismos griechisch. Also eingetaucht und hineingetauft werden in das Licht der Auferstehung.
Wenn wir nun in die Gegenwart schauen, da ist es ja doch oft üblich, dass Babys getauft werden, kleine Kinder. Was ist da das Gemeinsame oder auch der Unterschied zu der Taufe in der alten Kirche?
Im Lauf der Kirchengeschichte hat sich ein Wandel vollzogen, während die ersten Jahrhunderte dadurch geprägt waren, dass vor allem Erwachsene getauft wurden, nachdem sie sich lange vorbereitet haben und auch dann selbst ihr Bekenntnis sprechen und wirklich bekunden, dass sie jetzt in die christliche Glaubensgemeinschaft eingegliedert werden möchten. Demgegenüber hat sich später dann die Kindertaufe und auch die Säuglingstaufe, also die Taufe neugeborener Kinder, durchgesetzt, aufgrund vieler Faktoren, die aus der Praxis erwachsen sind, weil eben durch die Christianisierung ganze Familien dann in der christlichen Gemeinschaft waren und der Nachwuchs dieser Familien dann bald getauft wurde, aber auch aus theologischen Gründen im Zusammenhang mit der Lehre, dass der Mensch möglichst früh nach seiner Geburt von der Erbschuld befreit werden sollte und dass man diese Befreiung von der Erbschuld ganz stark mit dem Sakrament der Taufe verknüpft hat. Von daher entwickelte sich dann ein sehr stark normativer Zug dahin, dass man gesagt hat, die Kinder aus den christlichen Familien sollen möglichst rasch nach der Geburt getauft werden. Hätte sich das Christentum im Römischen Reich nicht so stark verbreitet und wäre es nicht zur selbstverständlichen Religion geworden, dann hätte sich auch die Kleinkindertaufe sicher nicht so verbreiten können. Aber in christlichen Gesellschaften war die Kleinkindertaufe dann einfach das Standardmodell für dieses Sakrament. Allerdings, bis heute ist die Verknüpfung zwischen Osternacht und Taufe nicht verloren gegangen. Und wir erneuern in jeder Osternachtliturgie ja auch unser Taufbekenntnis in der Tauffeier der Osternacht. Ganz unabhängig davon, ob jetzt tatsächlich jemand getauft wird oder nicht. Und in dieser Tauffeier der Osternacht können wir bis heute in unserer Liturgie sehr stark nachvollziehen, wie sehr die Taufe ein österliches Sakrament ist, das mit dem Auferstehungsglauben und mit dem Vertrauen darauf, dass der Auferstandene und sein Geist uns heute für unser Leben und für unser Tun in der Welt und in der Kirche neu prägt und neu verwandelt und in eine neue Schöpfung hineinführt. Dieser Zusammenhang wird in jeder Osternachtfeier bis heute sehr deutlich, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt kleine Kinder taufen oder Erwachsene.
Es gibt ja vielleicht, kann man es, eine Trendumkehr ist es noch nicht, aber es werden ja heute auch immer öfter Kleinkinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene getauft. Und damit wollen wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen. Danke fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.